Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. In der Formel 1 wird seit Anfang Juli wieder gefahren, heute in Ungarn. Wir schauen in der heutigen Sendung aber auch auf einen Antirassismus-Protest vor dem Rennstart. Der sorgte schon in den vergangenen Wochen, zumindest online, für heftige Diskussionen. Deshalb sprechen wir mit Sportprofessor Thilo Kunkel über die Auswirkungen von solchen Protesten auf die Marke und das Image eines Sportlers. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Eisschnelllaufverband, dessen neuer kommissarischer Präsident nach seinen ersten Amtshandlungen nicht nur bei den Athletinnen und Athleten in der Kritik steht. In der Leichtathletik hat sich nun eine unabhängige Athletinnenvereinigung geformt, die in Zukunft für mehr Mitspracherecht kämpfen will. Wir sprechen darüber mit Dreisprung-Olympiasieger Christian Taylor und blicken zum Abschluss auch noch auf die Tour de France, die in diesem Jahr virtuell stattfindet, mit deutlich mehr Gleichberechtigung als im realen Leben. Wir beginnen diese heutige Sendung aber mit der Formel 1 und einem Mann, der an diesem Wochenende uneinholbar war. Lewis Hamilton fuhr schon im gestrigen Qualifying der Konkurrenz davon und auch heute im Rennen war der Brite vom Start weg eine Klasse für sich, berichtet Volker Hirt.
Nach 3 Saisonrennen steht fest, so überlegen war Mercedes noch nie. Lewis Hamilton hatte am Schluss eine halbe Minute Vorsprung vor dem Rest des Feldes, sodass er sich's leisten konnte, nochmal frische Reifen aufzuziehen, um auch die schnellste Rennrunde zu fahren. Das gelang souverän. Zweiter wurde Max Verstappen, dritter Valtteri Bottas, dessen miserabler Start einen Mercedes-Doppelsieg vereitelte. Beide Ferrari wurden von Lewis Hamilton überrundet. Sebastian Vettel wurde 6., Charles Leclerc 11. Weiter geht's mit der Formel 1 in 2 Wochen beim großen Preis von England in Silverstone.
Lewis Hamilton gewinnt also den großen Preis von Ungarn und führt damit auch weiter die Fahrerwertung an. Vor dem Rennen hatte der Brite, wie auch schon bei den ersten beiden Grand Prix in Österreich, ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt und sich vor der Nationalhymne hingekniet. Wie auch in den letzten Wochen sind einige Fahrer, darunter auch Sebastian Vettel, seinem Beispiel gefolgt. Der Großteil des Fahrerfeldes blieb aber stehen. Die Reaktionen auf Social Media waren dementsprechend auch vielfältig. Der eine Teil der Fangemeinde kritisiert die Fahrer, die sich nicht mit Hamilton solidarisierten. Der andere Teil kritisiert Hamilton für seinen Protest. Politik habe im Sport nichts zu suchen, heißt es immer wieder. Trotzdem betonen viele Rassismusexpertinnen, wer sich nicht aktiv als Antirassist gegen systematische Diskriminierung einsetzt, wird durch seine Passivität automatisch zum Rassisten. Deshalb drängt sich die Frage auf, sind Athletinnen in der heutigen Zeit fast schon dazu verpflichtet, sich mit der Black Lives Matter-Bewegung zu solidarisieren und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen? Darüber habe ich mit Professor Thilo Kunkel von der Temple University in Philadelphia gesprochen. Er hat in einer Studie festgestellt, dass ein Athlet, der seine philanthropischen Aktivitäten auf Social Media teilt, gleichzeitig auch seine Marke aufwertet. Deshalb war meine erste Frage an Herrn Kunkel, ob er Antirassismus-Demonstrationen als philanthropische Aktivität bezeichnen würde.
Ist es philanthropisch in itself? Also das heißt, ist der Aktivismus philanthropisch als eigenständige Aktivität? Meiner Meinung nach nein. Aber es ist natürlich oftmals, in meisten Fällen ist es gekoppelt mit philanthropischen Aktivitäten. Das heißt, die Athleten nutzen ihre Plattform, um ihre Follower aufzuklären. Das heißt, Social Media werden genutzt, um philanthropische Aktivitäten zu verbreiten. Und weiterhin werden natürlich auch Spenden gesammelt durch den Aktivismus. Das heißt, philanthropisch ist der Fokus nur, Black Lives Matter hervorzuheben oder die Follower aufzuklären. Das kann selbst philanthropisch sein. Aber es kommt natürlich jedes Mal auf die individuelle Situation drauf an.
Jetzt leben wir trotzdem in einer Zeit, in der alles politisiert wird, vor allem in den USA. Rassismus-Expertinnen haben im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung jetzt in den letzten Wochen immer wieder betont, dass Menschen, die nicht aktiv gegen Rassismus ankämpfen, also Antirassisten sind, automatisch durch ihre Passivität zu Rassisten werden. Kann es sich ein Sportler oder auch eine Sportlerin dieser Tage überhaupt noch leisten, unpolitisch zu sein?
Sportler können es sich leisten, unpolitisch zu sein, wenn ihre Zielgruppe unpolitisch ist. Das heißt, es kommt jeweils auf die Zielgruppe und die Follower des Sportlers darauf an. Es kommt darauf an, in welchem Sport die Athleten aktiv sind. Das heißt zum Beispiel in der National Hockey League, der NHL, ist dominant weiß. Und die Zielgruppe, die Fans, sind demzufolge auch weiß. Und es gibt sehr, sehr viele NHL-Spieler, die sich nicht geäußert haben. Das heißt aber auch Sportler, die in Sportarten aktiv sind, die dominiert sind von schwarzen Athleten. ist es sehr schwer für den Sportler, sich nicht aktiv zu äußern. Einerseits, weil die Fans, die Zielgruppe, sich quasi daran orientiert. Andererseits aber auch, weil die Mitspieler großen sozialen Druck ausüben auf den Sportler. Ein gutes Beispiel ist die Major League Soccer, die Black Players for Change Coalition haben für das erste Spiel deren Turniers haben sie quasi eine über 8 Minuten Schweigeminute für das Black Lives Matter Movement eingeleitet und alle schwarzen Spieler haben aktiv daran teilgenommen, beziehungsweise auch alle Spieler, die weiß waren, die auch dann gespielt haben, haben sich solidarisiert. Das heißt, für den Sportler wird es sehr schwer, sich nicht zu äußern, wenn der soziale Zirkel sich aktiv damit beschäftigt.
Jetzt gibt es solche Beispiele wie Lewis Hamilton, der in einem vorwiegend weißen Sport unterwegs ist und sich trotzdem sehr kritisch äußert, auch gegenüber der Formel 1 an sich, die zu undivers sei, seiner Meinung nach, und erntet dafür auch sehr, sehr viele Hasskommentare auf Social Media. Schadet so ein Sportler dann auch seiner Marke?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Der Sportler schadet seiner Marke in Bezug auf eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, es gibt einige Fans, die dann quasi in sozialen Medien unfollowen oder nicht mehr abonnieren. Aber dadurch eröffnet sich die Möglichkeit für den Sportler, dass er sie sich dadurch wirklich einzigartig positioniert und dadurch auch noch weiter aus der grauen Masse hervorsticht, demzufolge seine Marke eigentlich noch aktiver entwickeln kann. Also im Bereich Markenbildung suchen wir immer nach dem, was uns von anderen abhebt. Und das ist definitiv ein Teil, speziell in einer Sportart, die dominierend ist von weißen Sportlern, können sich schwarze Sportler wie Lewis Hamilton natürlich noch weiter hervorheben. Und das hat einen großen Anteil für Sponsoren, die bestimmte Zielgruppen erreichen wollen und die dann gewillt sind, natürlich um einiges mehr für diese Partnerschaften auch auszugeben.
Also können einzelne Sportler sogar profitieren oder die Marke eines Sportlers davon profitieren, wenn sich Sportler auch zu kontroversen Themen, wie es ja die Black Lives Matter Bewegung in den USA ist derzeit, wenn man sich auch zu solchen Themen äußert?
Das kann definitiv positive Auswirkungen auf die persönliche Marke des Sportlers haben. Wie gesagt, wenn die Persönlichkeit des Sportlers und der Charakter des Sportlers dazu passt, wenn der Sportler einen persönlichen Bezug zu der Cause oder zu dem Aktivismus hat, es macht natürlich einen großen Unterschied. Und wenn die Zielgruppe oder die Fans des Sportlers da auch aktiv interessiert sind, dann kann es sehr wohl positive Einfluss auf die Marke des Sportlers haben und auch andere Stakeholder, also andere Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, sich mit dem Sportler zu vereinen.
Jetzt sind Sie auch Teil eines Forscherteams, das auch als Beratungsteam agiert. Würden Sie in der jetzigen Zeit einem Sportler oder einer Sportlerin empfehlen, aktiv in den sozialen Medien für gesellschaftlichen Wandel einzustehen und dann auch auf dem Spielfeld dementsprechend Zeichen zu setzen?
Es kommt immer auf die Persönlichkeit des Sportlers an und was der oder die Sportler, Sportlerin, wie deren eigene Persönlichkeit und Charakter ist. Ich denke, es macht für alle Sportler Sinn, ihre Plattform zu nutzen für Aktivitäten und Aktivismus, der ihnen am Herz liegt, für das sie quasi eine persönliche Beziehung haben. Das muss nicht unbedingt jetzt das derzeitige Black Lives Matter Movement sein. Das können auch andere Aspekte sein. Also wir haben das gesehen in Deutschland mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka, wenn die ihre WeKick Corona gegründet haben und dazu Spenden gesammelt haben. Das hilft denen, ihre Marke zu bauen, ihre persönliche Marke zu bauen, Follower zu gewinnen, sich mit Sponsoren und anderen Partnern zusammenzutun und auch da ihre Marke weiterhin zu bauen. Für das derzeitige Movement, für was es wirklich steht, ist, dass man Antirassist ist. Ich denke, da kann man nichts Negatives mitfinden, Antirassist zu sein. Und demzufolge sollte es der Marke des Sportlers eigentlich nicht schaden. Es sei denn, in einer sehr konservativen oder auch rassistischen Zielgruppe, auf die viele Sportler auch gerne dann verzichten.
sagt Sportprofessor Thilo Kunkel. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob Athletinnen und Athleten in der heutigen Zeit ihre Plattform nutzen müssen, um gegen soziale Missstände auszusprechen. Das komplette Interview gibt es wie immer zum Nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek. Anfang Juni hätte in Berlin eigentlich das erste deutsche Rasenturnier für Tennisspielerinnen seit fast 12 Jahren stattfinden sollen. Stattdessen hat der Veranstalter 2 Showturniere für Männer und Frauen organisiert, die auch an 2 unterschiedlichen Orten ausgespielt wurden. Unter der Woche auf der Turnieranlage in Grunewald auf Rasen, am Wochenende im Hangar 6 des ehemaligen Flughafen Tempelhof. 2 unterschiedliche Locations, 2 unterschiedliche Beläge, aber zumindest bei den Männern 2-mal der gleiche Sieger, berichtet Guido Ringel.
Ein großartiger, ein gelungener Abschluss dieser Woche Tennis in Berlin mit dem Sieger Dominic Thiem. Der 26-Jährige und Nummer 3 der Weltrangliste ist seiner Favoritenrolle hier gerecht geworden. Auch im 2. Finale, der 1. Teil des Turniers ja auf Rasen im Berliner Stadtteil Grunewald und der 2. Teil jetzt hier auf dem Flughafen Tempelhof in einem Hangar mit offenen Türen und dem Blick auf einen Rosinenbomber. Und diese besondere Atmosphäre, wie Dominic Thiem sie beschrieben hat, hat ihn offensichtlich auch beflügelt.
Ja, 2 Supermatches. Ich glaube, heute war ist das beste Match von der ganzen Corona-Zeit quasi. Und heute ist irgendwie alles aufgegangen. Gibt solche Tage hin und wieder.
Denn der Österreicher siegte klar in 2 Sätzen gegen Jannik Sinner, einen 18-Jährigen aus Südtirol, der auf dem Weg ist, nach oben in die Weltspitze. Ganz nach oben aber an einen Dominic Thiem kommt er noch nicht dran. Und deswegen war der Favorit am Ende auch der Sieger beim strahlenden Sonnenschein im Berliner Stadtteil Tempelhof.
Und bei den Frauen gewann die Lettin Anastasia Sevastova das Finale gegen die Tschechin Petra Kvitova mit 3:6, 6:3 und 10:5. Ja, und während die SommersportlerInnen derzeit so langsam auf Hochtouren kommen, bereiten sich die WintersportlerInnen gerade intensiv auf den neuen Saisonstart im Spätherbst vor. Dazu zählen natürlich auch die deutschen EisschnellläuferInnen, die aber ab August ohne Bundestrainer trainieren müssen. Es ist der jüngste in einer langen Reihe von Skandalen, die auch unter dem neuen kommissarischen Präsidenten Matthias Große kein Ende nehmen. Eigentlich wollte der Lebensgefährte von Claudia Pechstein etwas Ruhe in den Verband bringen. Nach einigen kontroversen Entscheidungen äußern jetzt aber auch die Athletinnen selbst öffentlich Kritik gegen ihren Präsidenten. Tobias Krone mit einem Überblick über die verfahrene Situation im deutschen Eisschnelllaufverband.
Er ist jetzt Präsident, wenn auch nur kommissarisch, und greift als erste Amtshandlung gleich einmal zu einer denkbar drastischen Maßnahme. Matthias Große auf einer Pressekonferenz Anfang Juli verkündete er,
dass die Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer Erik Baumann zum 31.07. beendet worden ist.
Nach nur einem Jahr als deutscher Bundestrainer ist der Niederländer Erik Baumann seinen Job los. Die Begründung?
Ein Bundestrainer, der die Bewerbung eines Präsidentschaftskandidaten als größten Witz in der Sportgeschichte bezeichnet und die erfolgreichste Winterolympionikin als zum Kotzen findet, ist nicht der Richtige dafür.
Zur Erläuterung, es war seine, Matthias Großes, Präsidentschaftsbewerbung, die Erik Baumann als Witz bezeichnete. Und die erfolgreiche Winterolympionikin, über die sich Baumann mit der abfälligen Bemerkung äußerte, sie sei zum Kotzen, das ist Claudia Pechstein. Mit 48 immer noch in Weltcuprennen auf dem Eis und zudem Matthias Großes Lebensgefährtin. Es gibt also einigen Anlass, persönliche Animositäten hinter dem Rausschmiss zu vermuten. Einen sportlichen Grund sieht der aktiven Sprecher Moritz Geisreiter jedenfalls nicht. Er betont im Interview mit dem Deutschlandfunk,
dass die Athleten hinter ihm stehen und gerne mit ihm weiter trainieren würden, diejenigen, die von ihm betreut werden. Und das ist ganz klar der Eindruck, der entsteht. Es gibt keinen außer Matthias Große und Claudia Pechstein, von denen ich gehört hätte, die sich positiv gegenüber seiner Kündigung jetzt ausgedrückt hätten. Keine einzige Stimme hat es befürwortet.
Erik Baumann will gegen seine Kündigung klagen. Er selber gibt keine Kommentare zu dem Fall ab. Doch unter den LäuferInnen ist man alarmiert. Schon im Winter, als die Bewerbung Großes noch lief, hatten Moritz Geisreiter und der aktiven Sprecher der Short-Track-LäuferInnen, Leon Kaufmann-Ludwig, eine Umfrage initiiert.
Die Athleten waren fast alle ausdrücklich skeptisch gegenüber seiner Präsidentschaft und haben lediglich die Aspekte finanzielle Stärkung und eine gewisse Struktur als Hoffnungspunkte gesehen, wobei diese Hoffnungspunkte, wenn dann auch immer gekoppelt waren mit der Forderung, dass er sich aber bitte nicht in die sportlichen Belange einmischen solle, also Thema Bundestrainer.
Die finanzielle Aussicht wäre gut. Allerdings habe Matthias Große den Einstieg eines großen Sponsoren daran geknüpft, dass er von den Verbandsmitgliedern auf der ordentlichen Hauptversammlung im September auch gewählt wird. Will da ein noch kommissarischer Präsident den deutschen Eisschnelllauf für seine persönlichen Machtspiele nutzen? Der Deutschlandfunk hätte gerne mit Matthias Große darüber gesprochen. Doch die E-Mail mit der Interviewanfrage blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. Auch mit den AthletInnen, die von den aktiven Sprechern vertreten werden, habe Große seit seiner Amtsübernahme im Juni nicht gesprochen, sagt Moritz Geisreiter. Per E-Mail habe es zwar eine lose Zusage Großes gegeben, aber keinen konkreten Terminvorschlag. Der aktiven Sprecher vermutet, der Präsident versuche, die Kommunikation im Verband an sich zu ziehen. Denn, so erzählt Geisreiter, kurz nach der Wahl habe die SportlerInnen eine E-Mail erreicht.
Mit der, Zitat, inständigen Bitte, dass sie sich doch nicht persönlich mit Journalisten austauschen mögen, sondern Journalistenanfragen gleich weiterleiten mögen an die Pressestelle der DSG.
Doch da die PressesprecherInnen schon im Juni ihr Engagement beendet haben, lese die Presseanfragen gerade wohl nur einer, der Präsident. LäuferInnen befürchteten Konsequenzen für unliebsame Äußerungen. Laut InsiderInnen habe es eine Angstkultur im Verband auch schon die früheren Jahre über vor 2019 gegeben. Mit den vergangenen Monaten unter dem Bundestrainer Erik Baumann sei das besser geworden. Nun drohe ein Rückfall. Fraglich ist auch der Verbleib des Sportdirektors Matthias Kulig, der sich in der Vergangenheit auch schon kritisch gegenüber dem Duo Pechstein-Große geäußert hat. Für den Deutschlandfunk war Kulig nicht zu erreichen. Und für Große?
Zum Thema Sportdirektor kann ich Ihnen noch nichts sagen, weil der Sportdirektor A. in Elternzeit ist und B. es noch nicht für nötig gehalten hat, mit mir zu sprechen. Selbst auf Versuch hin nicht. Machen Sie sich bitte selber ein Bild, um zu denken, wie das ausgeht.
InsiderInnen vermuten, dass es schlecht ausgeht für Matthias Kulig und auch er seinen Posten räumen muss. Für eine Person, die in der Gunst des kommissarischen Präsidenten steht.
Der Deutsche Eisschnelllaufverband weiterhin in einer tiefen Krise mit verhärteten Fronten. Ein Bericht von Tobias Krone. Eine Krise bahnte sich im letzten November auch beim internationalen Leichtathletikverband World Athletics an. Der Verband hatte festgelegt, dass im olympischen Jahr 2020 die Diamond League Meetings, in der Leichtathletik die sportlich bedeutendsten Wettbewerbe nach Europa- und Weltmeisterschaften, reformiert werden sollten. 8 Sportarten wurden gestrichen, darunter die 3000 Meter Hindernis und der Dreisprung. Viele Athletinnen protestierten damals dagegen, am lautesten der US-Amerikaner Christian Taylor. Seit 2011 dominiert er die Dreisprungszene, gewann 4 Weltmeistertitel und 2 Olympiasiege und kündigte im November an, eine unabhängige Athletenvereinigung zu gründen, damit Athletinnen in Zukunft mehr Mitspracherecht haben. Diese Vereinigung wurde dann in dieser Woche offiziell vorgestellt, mit Christian Taylor als Präsident und zahlreichen Olympiasiegern und Weltmeistern im Führungsgremium. Mit Christian Taylor habe ich über die konkreten Ziele dieser Athletenvereinigung gesprochen, ihn aber zunächst einmal gefragt, wieso diese Vereinigung erst jetzt, Ende Juli, ihre Arbeit aufnimmt.
Die Ankündigung im November war, dass ich Athletinnen und Athleten zusammenbringen wollte. Aber schlussendlich ist das kein einfacher Verein, sondern eine Vereinigung, die nachhaltig Veränderungen anstreben will. Und deshalb hat es auch so lange gedauert, weil wir mit anderen Athletenorganisationen zusammenarbeiten mussten, die bereits existieren, um einen Weg zu finden, durch den wir nachhaltig sein können, aber gleichzeitig auch sicherstellen, dass unsere Stimme gehört wird. Im November gab es anfangs viel Aufmerksamkeit für die Idee, aber durch den Ausbruch der Pandemie haben sich auch die Interessen verschoben. Wir wollten sicherstellen, dass diese Athletenvereinigung auf einem soliden Fundament steht, sodass es auch in schwierigen Situationen Menschen geben wird, die weiter für die Rechte von Athletinnen und Athleten kämpfen werden.
The whole reason for that project was. Einer der Hauptgründe für die Gründung dieser Vereinigung war ja die Entscheidung von World Athletics, bei zukünftigen Diamond League Meetings mehrere Disziplinen aus dem Programm zu streichen, eine davon auch ihre, der Dreisprung. Die Begründung, man wollte ein kurzweiligeres, spektakuläreres Programm anbieten, das in einen Abend und in 90 Minuten gepackt werden soll. Gibt es Ihrer Meinung nach denn eine andere Art, dieses Ziel zu erreichen, ohne dabei Disziplinen aus dem Programm streichen zu müssen?
Was ich World Athletics direkt nach dieser Ankündigung gefragt habe, worauf diese Entscheidung basiert. Warum muss es ein 90-Minuten-Fenster sein? Sie haben über Fußball und Basketball und deren erfolgreiche Systeme gesprochen, aber ich bin der Meinung, wir sind kein rechteckiger oder kreisförmiger Sport. Wir sind ein Oval. Und wir müssen das auch nutzen und uns auf die Einzigartigkeit unserer Sportart fokussieren und nicht Zeit und Energie damit verschwenden, uns anzupassen, sondern unsere Besonderheiten hervorzuheben. Und Disziplinen aus dem Programm zu streichen, ist da meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Das erscheint mir der einfache Weg zu sein, anstatt wirklich zu recherchieren und Lösungen zu finden, die im Sinne der Athletinnen und Athleten sind. Coming up with ways and actually speaking to the athletes on
solutions on how we can make this a better show. Und eines der Hauptziele Ihrer Vereinigung ist es ja, dafür zu sorgen, dass AthletInnen in Zukunft bei genau diesen Entscheidungsprozessen mehr Stimmrecht haben. Wie genau wollen Sie dieses Ziel denn erreichen oder in die Realität umsetzen? Momentan haben Sie ja noch keinerlei Macht, wenn es um diese großen Entscheidungen geht.
Ja, das stimmt. Aber World Athletics hat erst vor kurzem einen 4-Jahres-Plan veröffentlicht, in dem erklärt wird, wie sie den Sport weiterentwickeln wollen, wie das Geld verteilt wird und all diese Details. Aber eine Sache, die besondere Erwähnung fand, war die Tatsache, dass Athletinnen und Athleten angeblich die größten Stakeholder oder der Hauptfokus von World Athletics sind. Also ist meine Antwort darauf: Wenn der Verband tatsächlich dafür steht und daran glaubt, dann muss er diese Versprechen auch in Taten umsetzen. Nicht nur Pressemitteilungen veröffentlichen, sondern auch den Athletinnen und Athleten zeigen, dass der Verband an der Meinung der Athletinnen und Athleten interessiert ist und wertschätzt. Das wäre ein Beispiel für mich, um zeigen zu können, dass der Verband keine leeren Versprechungen macht, sondern diese auch in die Tat umsetzen möchte. Athletinnen und Athleten müssen eine Stimme und Einfluss haben, wenn es um die Zukunft ihres Sports geht.
Hatten Sie schon intensivere Konversationen mit Sebastian Coe zum Beispiel, dem Präsidenten von World Athletics?
Ja, ich war im November, nachdem die erste Ankündigung veröffentlicht wurde, bei der Jahreshauptversammlung von World Athletics in Monaco und konnte dort mit ihm, Stabhochspringer Renaud Lavillenie und John Richards über unsere Ziele und Pläne sprechen und wie sich diese umsetzen lassen. Aber gleichzeitig war das natürlich auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt und ich hoffe, dass wir jetzt, nachdem wir die Vereinigung auch offiziell gestartet haben, in einen weiteren Dialog treten werden. Ich will auch gerne noch einmal betonen, dass ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch intensiver Dialog mit dem Verband führen werden. Das ist keine einmalige Sache. Wir wollen in die Strukturen integriert werden. Es muss auch nicht unbedingt mit mir gesprochen werden, solange es jemand aus der Vereinigung ist, der Gespräche führt. Denn nur dann können wir Informationen in Zukunft direkt an die Athletinnen und Athleten weiterleiten. Und genau das ist es, was wir brauchen. Wir benötigen mehr Austausch zwischen Athletinnen und Athleten und Verband. Nicht nur Informationen über getroffene Entscheidungen, sondern eine Möglichkeit, in den Entscheidungsprozess involviert zu werden.
Sie sind auch ein großer Befürworter für sauberen Sport. Allerdings ist es so, dass die Leichtathletik eine der olympischen Sportarten ist, die am häufigsten mit Dopingfällen zu tun hat. Allein in den letzten Monaten gab es einige prominente Fälle, zwei im amerikanischen Team. Sprinterin Deja Stevens wurde aufgrund von 3 verpassten Dopingtests innerhalb eines Jahres für 18 Monate gesperrt. Eine ähnliche Sperre droht auch 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman. Befürchten Sie, dass solche Fälle der Glaubwürdigkeit von Athletinnen schaden werden?
Ja, diese Fälle werfen auf jeden Fall einen dunklen Schatten über unseren Sport und deshalb bin ich auch so frustriert darüber. Wir gehen 2 Schritte nach vorne und dann wieder 10 zurück. Und leider sind wir selbst dafür verantwortlich. Und gerade weil solche Verstöße ganz leicht vermieden werden können, ist es sehr frustrierend für mich. Aber wie Sie schon erwähnt haben, ich stehe für sauberen Sport und das ist etwas, worauf wir auch als Vereinigung von Anfang an den Fokus legen wollen. Wenn es Unklarheiten gibt, egal um was es geht, wollen wir diese so schnell wie möglich eliminieren und das nicht mehr als Ausrede zählen lassen. Wir wollen Athletinnen und Athleten wieder in ein besseres Licht rücken, um schlussendlich auch unseren Sport wieder in ein besseres Licht zu rücken.
In einem Podcast Anfang Juli haben Sie betont, dass, Zitat, eingeschritten werden muss, wenn es irgendeine Art von Ausschluss von Athletinnen gibt, Zitat Ende. Ein solcher Ausschluss steht jetzt kurz bevor. Womöglich dürfen bald keine russischen Athletinnen mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen, nachdem der russische Verband die Millionenstrafe für frühere Dopingvergehen nicht fristgerecht gezahlt hatte. Die Athletinnen dürfen dann auch nicht mehr unter neutraler Flagge starten, wie es in den letzten Jahren zumindest noch möglich war. Wird sich Ihre Vereinigung auch für die Rechte dieser Athletinnen einsetzen, Athletinnen aus autokratischen Staaten, die ihre Meinung und ihre Rechte vielleicht nicht in dem Maße einfordern können, wie das Athletinnen aus den USA oder aus Europa können. And can't voice their opinions as loud as maybe you can in the US.
Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, das in der Grauzone liegt. Das ist ein Fall, den wir als Vereinigung momentan diskutieren, weil man beide Seiten der Medaille sehen kann, gerade wenn es um Fairness geht. Wenn ein neutraler Athlet aus Russland sich beweisen konnte und unabhängig vom russischen Verband agiert, sollte er dann trotzdem mit dem Rest der Herde bestraft werden? Das müssen wir uns genauer anschauen. Und wir wollen Athletinnen und Athleten keinesfalls ausschließen, sondern allen eine Stimme geben. Aber gleichzeitig müssen wir auch immer wieder betonen, dass wir versuchen, im Sinne des Sports zu agieren und uns von jedem Athleten und jeder Athletin, die mit solchen Dopingproblemen in Verbindung gebracht werden, distanzieren. Weil wir wissen, dass uns das nur zurückhalten wird, wenn wir versuchen, den Sport zu beschützen, den wir alle so lieben. Deshalb müssen wir uns in nächster Zeit intensiv damit beschäftigen und diese Problematik auch von Anfang an thematisieren.
Then let's talk about another issue, which is. Dann lassen Sie uns auch noch über ein anderes Thema sprechen, die Black Lives Matter-Bewegung, die in letzter Zeit ja in den weltweiten Fokus gerückt ist. Vor allem in den USA wurde diese Bewegung aber zum Politikum gemacht und viele Athletinnen nutzen ihre Plattform jetzt auch, um sich mit dieser Bewegung zu solidarisieren und auch offen auf dem Spielfeld gegen Rassismus zu demonstrieren, etwa durch den Kniefall bei der Nationalhymne. Und auch Ihre erste Forderung als Vereinigung in dieser Woche war die Überarbeitung der Regel 50 der Olympischen Charta, die momentan noch Proteste oder Demonstrationen jeglicher Art während Olympischen Spielen verbietet. IOC-Präsident Thomas Bach hat schon signalisiert, für eine solche Regeländerung offen zu sein, aber nur, wenn die IOC-Athletenkommission einen Vorschlag für eine Regeländerung macht. Hatten Sie denn schon Kontakt mit dieser Athletenkommission? Momentan sitzen ja 6 Leichtathletinnen in diesem Gremium.
Track and field athletes on that committee.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ist das eines unserer Hauptanliegen. Mit dem Launch wollten wir auch direkt ein offizielles Statement veröffentlichen, weil wir glauben, dass die Regel 50 unsere Menschenrechte auf die Probe stellt und Athletinnen und Athleten das Recht dazu haben, friedlich zu protestieren. Wir sind auch sehr daran interessiert, in diesen Kampf mit einzusteigen. Aber man muss auch sagen, dass tatsächlich Gespräche mit der IOC-Athletenkommission immer wieder nach hinten verschoben wurden. Aber wir bleiben natürlich an der Sache dran und hoffen, dass wir diese Gespräche in naher Zukunft mit der Athletenkommission führen können und diese dann beim IOC einen Regeländerungsvorschlag präsentieren kann. Und dann hoffen wir, dass Thomas Bach auch die richtige Entscheidung trifft und Regel 50 überarbeitet. Wir wollen nicht, dass Regel 50 komplett abgeschafft wird, weil wir Athletinnen und Athleten auch nicht die Möglichkeit bieten wollen, diese Regel zu missbrauchen und die Situation auszunutzen. Aber Fakt ist, diese Regel muss modifiziert werden.
Sind Sie optimistisch, dass Regel 50 noch vor den Olympischen Spielen in Tokio angepasst wird?
Auf jeden Fall. In diesen Zeiten, in denen wir uns momentan befinden, muss einfach ein Wandel her. Und es wird ihn auch geben. Ich bin sehr optimistisch, dass Regel 50 bald geändert wird, weil der öffentliche Druck einfach zu groß wird. Und dann muss das IOC eine Entscheidung treffen.
Now, not all athletes are as outspoken as you are. Jetzt sprechen nicht alle Athletinnen Missstände so offen an wie Sie. Viele befürchten Konsequenzen, wenn sie sich zu kritisch äußern, zum Beispiel den Verlust von Sponsoren, weil sie einfach nicht die Plattform und die Aufmerksamkeit haben wie Sie als Doppel-Olympiasieger. Würden Sie trotzdem solche Athletinnen dazu ermutigen, sich öffentlich gegen soziale Missstände auszusprechen? Social issues and that kind of stuff?
Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil eines der Mottos unserer Vereinigung ist, deine Stimme hat Gewicht, unabhängig davon, wie du dich äußerst. Nicht alle Athletinnen und Athleten nutzen Social Media, nicht jeder fühlt sich wohl damit. Uns ist auch bewusst, dass es Athletinnen und Athleten gibt, die Angst haben, ihre Sponsoren oder ihr Image zu verlieren, aber trotzdem eine Meinung über gewisse Themen haben. Deshalb wird es die Möglichkeit geben, über Petitionen oder einstimmige Unterstützung für gewisse Stellungnahmen seine Stimme zu äußern, ohne dabei seinen Namen und Ruf aufs Spiel setzen zu müssen. Wir berücksichtigen auch die Umstände, in denen wir uns momentan befinden und die Risiken, die damit einhergehen. Aber schlussendlich gibt es genug Athletinnen und Athleten, die sich leidenschaftlich gegen Missstände aussprechen. Und wir hoffen, dass wir als Vereinigung diese zwei Seiten zusammenbringen und repräsentieren können.
Würden Sie sagen, dass ein Athlet heutzutage fast schon dazu verpflichtet ist, seine Plattform zu nutzen?
Ich würde nicht verpflichtet sagen. Egal, ob du es als Pflicht und Verantwortung ansiehst, ich glaube, dass wir durch Social Media heutzutage die Möglichkeit dazu haben, unsere Meinung deutlich zu äußern. Aber das muss nicht heißen, dass sie auch genutzt werden muss. Deine Stimme kann auch innerhalb deiner örtlichen Gemeinschaft einen großen Einfluss haben, ohne dass alles auf Social Media mit der Welt geteilt wird. Ich glaube, jeder Athlet und jede Athletin hat das Recht darauf, seine oder ihre Stimme so einzusetzen, wie es ihm lieb ist.
Und viele Athletinnen nutzen ja auch schon die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Vor allem hier in Deutschland gibt es schon mehrere Athletenzusammenschlüsse. Das bedeuten zum Beispiel wohl Athleten Deutschland e.V., wo Athletinnen aus allen Sportarten versuchen, als Einheit das Wohl der Athletinnen zu beschützen. Sie selbst sind jetzt seit fast 10 Jahren in der Weltspitze dabei. Haben Sie das Gefühl, dass momentan eine nachhaltige Bewegung für die Rechte der Athletinnen entsteht?
A sustainable change is coming?
Absolutely. I mean, we were very inspired by the German athletes.
Auf jeden Fall. Auch wir wurden sehr von der deutschen Bewegung inspiriert, die bewirkt hat, dass Regel 40 der Olympischen Charta zumindest in Deutschland gelockert wird und Athletinnen und Athleten somit in Sponsorenfragen mehr Freiheiten haben. Wir werden durch diese ganzen Bewegungen inspiriert und ich glaube, der Trend geht ganz klar in die Richtung, dass Athletinnen und Athleten langsam realisieren, wie viel Macht sie tatsächlich besitzen. Und das ist auch eines unserer Hauptziele. Wir wollen das derzeitige Machtverhältnis korrigieren und wir versuchen, Athletinnen und Athleten klarzumachen, dass ihre Stimme zählt. Jede Stimme, jede Person, die aufsteht und ihre Meinung äußert, kann einen Unterschied machen.
Sagt Christian Taylor, Dreisprung-Olympiasieger und Präsident der Athletics Association, der ersten unabhängigen internationalen Athletenvereinigung in der Leichtathletik. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Immer mehr amerikanische Sportlerinnen wollen mehr tun, als auf Social Media und auf dem Spielfeld gegen Rassismus zu protestieren. Sie wollen ihren Worten auch Taten folgen lassen. Bestes Beispiel: einige Profi-Basketballerinnen in der WNBA. Statt ab nächster Woche in der Quarantänekaserne von Florida auf dem Platz zu stehen, engagieren sie sich lieber außerhalb, im Kampf um soziale Gerechtigkeit. Jürgen Kalver berichtet.
Es gibt kaum eine Basketballerin mit solchen Meriten wie die Amerikanerin Maya Moore. Sie war zweimal Weltmeisterin, zweimal Olympiasiegerin und mit den Minnesota Lynx insgesamt 4-mal Meister in der Profiliga WNBA. Doch irgendetwas an diesem Leben aus Titeln, Tamtam und Tingeltangel hat Maya Moore nie wirklich innerlich erfüllt.
Ich kenne einige Geschichten aus dem Umkreis meiner Familie, in denen Personen ungerechtfertigterweise verurteilt wurden. Unser Justizwesen hat versagt.
Zunächst gründete sie eine spezielle Organisation, Win with Justice. Dann nahm sie im letzten Jahr eine Auszeit vom Sport und engagierte sich besonders für einen Fall. Mit Erfolg. Anfang Juli wurde der von ihr unterstützte Jonathan Irons nach einem Freispruch aus dem Gefängnis entlassen. Er war als Teenager fälschlich wegen Beihilfe bei einem Überfall zu 50 Jahren Haft verurteilt worden und hatte mehr als 20 Jahre davon abgesessen. Theoretisch hätte die 31-Jährige seitdem wieder zum Basketballalltag zurückkehren können, doch Moore lässt sich nicht unter Druck setzen.
Ich lebe zum ersten Mal von Augenblick zu Augenblick und möchte mich jetzt erstmal ausruhen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Im nächsten Frühjahr.
Immer mehr schwarze Sportler nutzen ihre enorme Popularität dazu, sich für gesellschaftliche Anliegen einzusetzen. Der Football-Profi Colin Kaepernick etwa wurde durch seinen stummen Hymnenprotest zu einer Galionsfigur der Black Lives Matter-Bewegung. Maya Moore treibt ihr Anliegen noch konsequenter voran. Und sie ist nicht die Einzige. Als vor ein paar Tagen die WNBA-Spielerinnen in die Sportakademie in Bradenton in Florida einrückten, wo sie bis Oktober unter Quarantänebedingungen ihre Meisterschaft austragen, winkte auch Renee Montgomery ab, ein weiteres Top-Talent. Der auf Video dokumentierte brutale Tod von George Floyd im Gewahrsam der Polizei in Minneapolis hatte sie wachgerüttelt. Sie will sich mit Blick auf die Wahlen im November aktiv politisch engagieren.
Wie kann einen das kalt lassen, wenn du die 8 Minuten und 46 Sekunden gesehen hast? Ich weiß, dieses Problem löst sich nicht von alleine. Es braucht weiterhin ganz viel Aufmerksamkeit. Ich will etwas verändern. Das ist mir wichtig.
Also mehr tun, als nur Slogans auf T-Shirts und Trikots zu tragen, wie das die Spielerinnen beim Saisonbeginn der WNBA am kommenden Wochenende demonstrativ tun wollen. Eine Geste, die allerdings bereits wie ein Aufstand wirkt. Kelly Loeffler, die Mitbesitzerin von Atlanta Dream, dem Club, bei dem Montgomery unter Vertrag steht, wandte sich mit einem Beschwerdebrief an die Führung der WNBA und legte in einem Fernsehinterview nach.
Sport verfügt über die gigantische Kraft, uns zusammenzubringen. Die WNBA sympathisiert mit Black Lives Matter, eine Organisation, die es auf Spaltung abgesehen hat, die auf der Basis marxistischer Ideen unser System im wahrsten Sinne des Wortes abfackeln will. Da musste ich Stellung beziehen. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir uns gemeinsam hinter der amerikanischen Flagge aufstellen. Ein Symbol, das durch Kriege und Pandemien Bestand gehabt hat.
Because that is the symbol that has endured wars, pandemics. It can bring us together.
Loeffler ist keine anonyme Figur. Sie sitzt seit ein paar Monaten im Senat in Washington, steht ohne Wenn und Aber hinter Donald Trump, aber kämpft derzeit innerhalb der Republikanischen Partei in den Vorwahlen um ihre politische Karriere, weshalb ihr Einspruch auch wie ein durchsichtiges Manöver wirkte. Die Liga wies den Einwurf zurück, aber Spielerinnen, die gespürt haben, dass ihre Solidarität Gewicht hat, ließ der Vorgang nicht kalt. Candace Parker, die ebenfalls in Atlanta spielt, verlangte den Rauswurf von Loeffler. Für jemanden wie sie gibt es in der Liga keinen Platz.
There's no place in the league for her.
Dass der Kampf um die Deutungshoheit im Sport in Amerika zunehmend von Frauen vorangetrieben wird, ist kein Zufall. Beispiele dafür, dass es sich lohnt, sich selbstbewusst gegen die Konventionen aufzulehnen, gibt es einige. Seien es bei den Fußball-Weltmeisterinnen oder den Eishockeyspielerinnen, die mit ihren Verbänden um bessere Bezahlung im Clinch liegen. In der WNBA, in der soeben ein neuer und bedeutend besser dotierter Tarifvertrag in Kraft trat, geht es für Liga- und Spielerinnengewerkschaft inzwischen darum, ihre Rolle in der Gesellschaft deutlich zu machen. Sie nennen ihre Plattform The Justice Movement, ihr Anliegen soziale Gerechtigkeit. Was übrigens selbst im Alltag der Liga nicht ganz einfach zu praktizieren ist. Beispiel Elena Del Don von den Washington Mystics. Ihr wollte die WNBA keine Ausnahmegenehmigung aus medizinischen Gründen geben, obwohl ihr Immunsystem aufgrund einer langjährigen Lyme-Krankheit geschwächt ist und ihr Risiko im Fall einer Covid-Infektion schwer zu erkranken größer als bei anderen. In dieser Woche lenkte der Club ein und garantierte die Gehaltszahlung für die komplette Saison, egal ob sie spielt oder nicht.
Ein Beitrag von Jürgen Kalver über die Basketballerinnen der WNBA, die sich auch außerhalb des Spielfeldes aktiv gegen systematische Diskriminierung von Afroamerikanern einsetzen. Systematische Diskriminierung, ein Thema, mit dem sich auch die Straßenradfahrerinnen in ihrem Sport immer wieder auseinandersetzen müssen. Seit Jahren kämpfen sie für Gleichberechtigung und trotzdem gibt es bis heute keine Tour de France für Frauen, zumindest im realen Leben. Online wird den Frauen bei der virtuellen Tour de France genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie den Männern. Das alles wird durch das Videospiel Swift ermöglicht. Die Frauen und Männer sitzen dabei auf einem Ergometer, dessen Daten vom Spiel erfasst werden. Heute stand die letzte Etappe auf dem Programm im virtuellen Paris. Mit Tanja Erath hatte vergangene Woche auch eine deutsche Fahrerin eine Etappe der virtuellen Tour de France gewonnen. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie sich so ein virtueller Etappensieg im Vergleich zum echten Leben anfühlt.
Ich habe vorher noch keinen Etappensieg errungen, deshalb habe ich keinen wirklichen Vergleich, aber ich schätze, es fühlt sich ein bisschen anders an. Ich hatte zwar meinen Freund als Unterstützer im Zimmer, aber das war mein einziger Zuschauer. Das Einzige, was sich so ein bisschen nach Etappensieg angefühlt hat, war, dass ich dann direkt in so einen Interviewslot reingekommen bin über Video-Livestream und erstmal 4 Interviews hatte, als ich noch auf der Rolle saß und ausgefahren bin. Das hat sich dann so ein bisschen danach angefühlt, als jetzt gerade was passiert.
Und trotzdem waren Sie an dem Tag wahrscheinlich nicht mal das Hauptaugenmerk der Familie Erath, weil Ihre Schwester ein Baby zur Welt gebracht hat. Und der Kommentator hat dann am nächsten Tag gesagt, dass Sie bei der Geburt quasi geholfen haben noch?
Genau, also es war ein bisschen ungeplant. 2 Tage vorher ist mein zweiter Neffe zur Welt gekommen. Und ja, meine Schwester hat uns eigentlich morgens um 5.45 Uhr angerufen, dass es jetzt langsam losgeht. Und wir sind dann schnell vorbei und um 7 Uhr war dann schon das Kind da. Wir haben es noch zum VW-Bus geschafft, der uns eigentlich dann ins Krankenhaus oder meine Schwester und den Schwager ins Krankenhaus bringen sollte. Aber es ging dann doch schneller als geplant. Und dann wurden meine helfenden Hände zumindest mal kurz gebraucht.
Jetzt muss man auch dazu sagen, Sie haben Medizin studiert, also Sie sind schon vom Fach.
Genau, aber eine Geburt ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie aus dem FF abrufen kann. Ich war zwar bei ein paar Kaiserschnitten dabei, aber es war trotzdem jetzt meine erste spontane. Aber ich denke, ein bisschen Medizinhintergrund hilft auf jeden Fall, dass man sich nicht ganz so überfordert fühlt. Und ich verarbeite das Trauma auch langsam, aber sicher.
Sehr gut. Jetzt wollen wir mal zur Tour de France wieder zurückkommen, zum Sportlichen. Die Tour de France ist das drittgrößte Sportevent der Welt. Und trotzdem betont die ASO, die die Tour de France jedes Jahr organisiert, immer wieder, dass logistisch unmöglich sei, eine Tour de France der Frauen und der Männer gleichzeitig auszurichten. Verstehen Sie diesen Punkt?
Da ich mit der Logistik als Fahrer nicht wirklich vertraut bin, kann ich natürlich schlecht beurteilen und es wäre, glaube ich, anmaßend, das zu beurteilen. Da es aber kleinere Rennen gibt, die es eigentlich auch hinbekommen, Männerrennen und Frauenrennen parallel laufen zu lassen, könnte ich mir vorstellen, dass es logistisch schon möglich ist, wenn man es möchte. Momentan gibt es ja ein Eintagesrennen, La Course, für die Damen. Und da an dem Tag funktioniert es ja auch. Man muss ja nicht unbedingt über den kompletten Zeitraum der Tour de France parallel laufen lassen. Ich glaube, es wäre für kleinere Frauenteams auch schwierig. Aber es wäre natürlich schon schön, zumindest ein paar Tage ein Etappenrennen parallel zur Tour der Männer zu haben.
Wie wichtig wäre es denn auch für den Frauenradsport, so ein Etappenrennen zu haben und so viel Aufmerksamkeit quasi im gleichen Zeitraum wie die Männer?
Also es hätte einen riesigen Vorteil, vor allem, weil gerade für viele Leute, die eben mit dem Radsport nicht eng verbunden sind, hat die Tour de France eben trotzdem noch einen Stellenwert. Da ist vielleicht dann sowas wie eine Vuelta oder ein Giro gar nicht so in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber die Tour de France kennt eben doch jeder. Und ich merke es jetzt bei der virtuellen Tour de France, wenn das Wort fällt, trotzdem jeder auf eine andere Art und Weise gecatcht oder aufmerksam, als wenn ich jetzt sage, sondern von einem anderen Etappenrennen spreche. Deshalb glaube ich schon, dass es für die Aufmerksamkeit für den Frauenradsport viel ausmachen würde, wenn man einfach unter dem Label der Tour de France ein Rennen fahren könnte.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass irgendwann mal Frauen und Männer zusammen die Tour de France fahren werden?
An sich schon sehr optimistisch. Also ich denke, der Frauenradsport entwickelt sich in die richtige Richtung. Ich meine, wir sind halt sozusagen noch ein bisschen hinterher. Einfach dem geschuldet, dass der Frauenradsport da einfach noch ein bisschen jünger und zurück ist. Aber es bewegt sich alles in die richtige Richtung. Und ich denke, es wird jetzt auch mit der virtuellen Tour, mit der gleichen Strecke, mit den gleichen Übertragungen und der gleichen medialen Aufmerksamkeit, ebnet da einfach den Pfad, dass es auch in der realen Tour irgendwann ein Frauenrennen geben wird. Und ich denke, für uns als Frauen wird es einfach ein Ziel sein, irgendwann auch eine Tour fahren zu können. Und ich hoffe, dass ich es noch erleben werde.
Jetzt haben Sie die virtuelle Tour vorhin schon erwähnt. Die wird durch das Videospiel Swift ermöglicht, durch das auch Sie überhaupt erst in diesen professionellen Straßenradsport gestoßen sind. Sie haben damals vor 3 Jahren einen Profivertrag durch dieses Videospiel ergattert. Was sind denn so die groben Unterschiede zwischen Online- und Offline-Straßenradsport?
Also grundsätzlich schon mal, dass nicht jeder die Wattzahlen von der Straße nicht unbedingt auf die Rolle bringen kann. Und andersrum eben, dass nicht jeder der Rolle fahren kann und gute Wattzahlen aufs Rad bringt, auch in einem Straßenrennen das Talent zeigen kann, weil am Straßenrennen natürlich noch mehr dazu gehört, sich zu positionieren im Feld, vielleicht auch in manchen Stellen das gewisse Risiko einzugehen oder eben auch zu wissen, wie kann ich Kraft sparen, wo kann ich Kraft sparen und wo muss ich mal Kraft investieren, um an der richtigen Stelle um die Kurve zu kommen. Grundsätzlich muss man aber beides rennspezifisch ist, verstehen. Also man muss die Klassiker zu verstehen, glaube ich, beim Rennen fahren, noch mal was anderes als bei einem Etappenrennen zum Beispiel in Amerika oder China zu fahren, weil da einfach breitere Straßen sind, anders gefahren wird. Und genauso ist bei einem Swift-Rennen eben auch wichtig, dann die Strecke zu kennen, zu wissen, wie wird das Rennen gefahren, was für eine Dynamik hat das Rennen. Und an welchen Stellen kann man auch mal die Beine ein bisschen hochnehmen und Kraft sparen.
Also würden Sie Swift fast schon als eine andere Sportart bezeichnen als ein Straßenradsport? Oder kann man es durchaus als Trainingsinstrument auch für die Zukunft verwenden?
Also ich würde sagen, es sind auf jeden Fall 2 andere Disziplinen innerhalb des Radsports. Natürlich sitzt man trotzdem auf seinem Fahrrad und rampelt seine Wattzahlen. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen wie wenn man jetzt einen Massenstart auf der Bahn vergleicht mit dem Straßenrennen, hat halt doch eine ganz andere Dynamik, auch wenn es erstmal um Radfahren geht.
Würden Sie Swift als E-Sport bezeichnen?
Oh, dafür müsste ich die Definition von E-Sport genau kennen. Aber wenn man jetzt E-Sport als FIFA spielen oder Rennen bei der Formel 1 fahren über den Joystick bezeichnet, dann ist es nicht 1:1 ein E-Sport, weil man ja trotzdem einfach noch wirklich physisch strampelt und schwitzt und der Puls bei 180 bleibt, was man jetzt nicht unbedingt hat, wenn man nur den Joystick und den Daumen bewegt. Also an sich ist es eigentlich wahrscheinlich genau der Lückenfüller zwischen, man betreibt den Sport trotzdem wirklich physisch, obwohl die Abbildung dann virtuell oder die Übertragung dann virtuell läuft.
Würden Sie behaupten, dass der Frauenradsport durch die, es klingt jetzt vielleicht makaber, aber durch die Corona-Pandemie und durch die erhöhte Aufmerksamkeit, die diese virtuelle Tour de France auch erfährt und die erhöhte Aufmerksamkeit, die damit verbunden auch für den Frauenradsport besteht, würden Sie sagen, dass der Frauenradsport davon profitiert?
Ich denke, das wird die Zukunft erstmal zeigen. Ich glaube, das sind ja solche Fragen, die man sich jetzt auch gestellt hat, wie weit hat die Corona-Pandemie auch positive Auswirkungen, weil man vielleicht merkt, okay, man muss jetzt nicht unbedingt von München nach Berlin fliegen, man kann auch mal den Zug nehmen. Aber klar, in der Zukunft wird sich dann erstmal zeigen, ob es einen positiven Einfluss hat. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man was Positives aus der ganzen Sache ziehen kann, weil generell, was natürlich für den Radsport und auch speziell für den Frauenradsport ein harter Schlag, allein weil man eben seinen Sponsoren nicht bieten konnte in der Zeit, für ein Team wie meines, das wirklich stark aufgestellt ist und mit starken Partnern an der Seite steht, war das, glaube ich, leichter als für andere Teams, die dann teilweise auch ihren Hauptsponsor verloren haben über die Zeit und wirklich Probleme hatten, diese Monate durchzustehen. Deshalb 100% was Positives hatte die Corona-Krise, in Anführungsstrichen, glaube ich, für keinen. Aber wenn es zumindest die Aufmerksamkeit für den Frauenradsport gefördert hat, wäre das natürlich was Schönes, was man mitnehmen könnte.
Würden Sie sagen, dass der Radsport generell sich nach dieser Corona-Pandemie verändert haben wird im Vergleich zu vorher, auch jetzt gerade, weil so viel Aufmerksamkeit auf Swift, auf diesem Videospiel liegt?
Das wird sich jetzt zeigen, wie es bei den ersten Rennen läuft. Nächste Woche geht es ja sozusagen los wieder für uns jetzt auch auf der Straße in Spanien. Und ich bin auch sehr gespannt, wie diese neue Realität sich dann auch auf die Rennen auswirkt. Ich glaube, jeder wird so ein bisschen mehr Nervosität mitbringen. Das wird man wahrscheinlich auch bei den ersten Rennen spüren. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie sich jetzt alles verändert hat nach der Pause sozusagen.
Jetzt ist der Radsport immer noch schwer durch seine Doping-Vergangenheit belastet. In diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, können natürlich auch nicht die Menge an Tests durchgeführt werden wie normalerweise. Ein paar Monate lang lag der Anti-Doping-Kampf ja komplett still. Befürchten Sie, dass in diesem Sommer dann auch einige Doper und Doperinnen ungestraft davonkommen oder einige RadfahrerInnen dann doch zu verbotenen Substanzen greifen?
Ich glaube immer an gute Menschen und hoffe einfach, dass sich da viel zum Positiven verändert hat. Nicht im Sinne der Testergebnisse, sondern im Sinne von der Verantwortung der Athleten selber. Und dass man einfach mittlerweile sehr mündigen Athleten hat, der die Problematik sieht und auch weiß, wie sehr dem Sport an sich schadet und vor allem gerade dem aufblühenden Frauenradsport. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass jetzt trotzdem wieder alles weiterhin anläuft mit Trainingskontrollen und Wettkampfkontrollen. Natürlich ein positiver Test schon immer wie so ein Rückfall. Deshalb würde es, glaube ich, einen schweren Schaden nehmen. Gerade für den aufblühenden Frauenradsport, wie gesagt, noch stärker.
Sagt Radfahrerin Tanja Ehrath. Mit ihr habe ich unter anderem über die fehlende Gleichberechtigung im Radsport gesprochen. Sexualisierte Gewalt im Sport leider immer wieder ein Thema, auch in unserem Sportgespräch heute Abend. Zu Gast ist Angela Marquardt, Politikerin, Autorin und frühere Leistungssportlerin. Auch sie wurde als Kind Opfer von sexualisierter Gewalt und sah damals die Flucht in den Sport als einzigen Ausweg.
Es ist ja nicht so, dass sie mit 10, 11, 12, 13, das Missbrauch, das ist nicht schön. Wenn ich das mal so lapidar bei diesem schwierigen Thema ausdrücken darf, so ist es ja nicht. Ich war ein zutiefst verunsichertes, schockiertes und ohne letztlich Vertrauen habendes Kind, was aber nach außen funktioniert hat. Es ist ja nicht so, dass man das mir jetzt jeden Tag angesehen hat. Ich habe mich in meinen Judosport geflüchtet. Ich bin jeden Tag in der Judohalle gewesen. Ich bin relativ gut im Judo gewesen und war bei vielen Wettkämpfen, habe da meine Gürtel abgelegt und habe sozusagen die Flucht in den Sport gewählt.
Sagt Angela Marquardt von der SPD im Deutschlandfunk. Und das war's auch schon wieder mit Sport am Sonntag. Mein Name ist Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.